Grüezi miteinander, das ist die Sommershow, heute mit dem Ladislaus Löb. Der Ladislaus Löb ist ein emeritierter Professor für Deutsch und Englisch, hat sehr lange gelehrt in England. Er ist eigentlich ursprünglich, es ist kompliziert, wir werden über das reden, in Rumänien geboren damals. Der ist jüdisch und hat nachher den Holocaust erlebt, aus einer ganz, ganz Nähe offensichtlich. Und hat sehr viel Schlimmes auch erlebt und wir würden gerne jetzt über seine Geschichte hier reden. Danke vielmals, dass Sie da sind. Der Ladislaus Löb ist 1933 geboren, ich habe es erwähnt, in Rumänien, damals Rumänien. Aber eigentlich war das Siebenbürgen gewesen und Siebenbürgen war ein Gebiet gewesen, das ursprünglich eigentlich eher ungarisch war und auch deutschsprachig. Bei Klausenburg in der Nähe sind Sie aufgewachsen. Wie war das gewesen? Sie haben 30 Jahre dort noch erlebt. Wie war das gewesen zum Aufwachsen?
Also wir haben uns, meine Familie, haben uns immer als Ungar betrachtet. Mhm. Und gleichzeitig unter den Juden sind die, die sich als Ungar betrachtet, sind so Middle Class gewesen. Mhm. Und zwar zur Religion, das gehört auch noch dazu, nämlich in Ungarn hat's die Unterscheidung zwischen den Orthodoxen, und das weiß jeder. Aber auf der anderen Seite sind dann die Neologen gsi. Mhm. Und der Begriff hat's eigentlich nur für Ungarn gegeben. Und das sind wieder Juden gsi, wo so mittelständisch sind, wo nicht jüdisch redet, das heisst, sie haben es schon können, mhm. aber sie haben es noch gern gehabt. Sie haben ungarisch geredet, auch während der Jahre, wo es zu Rumänien gehört hat, als Siebenbürger. Sie haben ungarisch geredet, sie haben sich an die ungarische Kultur wollen anpassen und assimilieren und sind dann schön auf die Nase gefallen mit den Ungarn. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das noch schnell dazu erzählen kann, ganz typisch. Wo die Ungarn wieder einmarschiert sind in Transsilvanien oder Siebenbürgen, dank Hitler, sind in meiner kleinen Stadt etwa 30 ehemalige Offiziere vom Ersten Weltkrieg sind auf einem Platz gestanden, wo vier angefangen hat und haben die ungarische Offiziere begrüßt. Wunderbar, dass ihr da sind. Die Ungarn haben gesagt, halt, tun Sie die Juden wegschaffen und dann machen wir die Begrüßung.
Das ist wirklich. Also vielleicht einfach, dass Zuhörer noch verstehen, oder? Das Siebenbürger hat sehr lange zu Österreich-Ungarn gehört. Also Habsburg war sie für eine sehr lange Zeit. Und 1918 ist es zu Rumänien gekommen. Und die Juden, es hat irrsinnig viele Juden gegeben in Ungarn grundsätzlich und die haben eine wichtige Rolle gespielt in Ungarn und wie Sie es gesagt haben, haben sich die sehr als Ungarn definiert, oder? Weil das ist eben genau, wie Sie es gesagt haben.
Ja.
Und nachher, wo dann Ungarn ist ja ein Verbündeter gsi von den Nazis und deshalb auch unglaublich antisemitisch, also von dem her genau, wie Sie es gesagt haben. Aber was mich noch wundern nimmt, jetzt, dass Klausenburg, Sie sind nicht selber in Klausenburg geboren und aufgewachsen. Oder wie hat der Ort geheissen, wo Sie aufgewachsen sind als Kind?
Der Ort hat geheissen, je nachdem, auf Ungarisch Margita und auf Rumänisch Margita. Also ein großer Unterschied. Das ist es, ich habe immer gesagt, ein Dorf gsi. Das ist eigentlich ein Städtli gsi. Es etwa 7000 Einwohner zu meiner Zeit. Und von denen sind etwa 3000 Juden gsi. Und es ist ein Dorf gsi, wo es zum Beispiel im ganzen Dorf, so viel ich weiß, nur ein Haus gegeben hat, mit einem oberen Stock. Und dort haben wir gewohnt, übrigens.
Also sind, im oberen Stock haben Sie gewohnt? Oder im ganzen
Nein,
Haus?
Wir sind unten gsi.
Ah, okay, ja.
Und oben ist dann ein Ungar, wo die Ungarn angehoben sind, sind, ist er ein ungarischer Beamter gsi. Auch wieder einer, sehr antisemitisch. Meine Mutter ist schwer krank gsi. Sie ist mit, gestorben, wo ich 9 gsi bin. Und der Herr dort oben hat noch seine Töchter angehalten, macht viel Lärm für die Jüdin. Und, ich meine, es könnte sich anhören, wenn ich über diese Sache rede, dass ich sehr, voll Hass bin. Ich bin es gar nicht. Das sind die Leute gsi. Es ist unglaublich gsi, wie sie die Juden gehasst haben.
Und der Antisemitismus ist ja bei den Ungarn, also das ist ja vor dem Ersten Weltkrieg schon recht stark gewesen. Aber was würden Sie sagen? Vielleicht jetzt einfach mal grundsätzlich, warum haben die Leute die Juden nicht gern gehabt? Was ist das Problem gewesen?
Man braucht einen Sündenbock. Die Ungarn und Rumänen haben einander gehasst. Es ist viel Hass in diesem Teil der Welt. Mhm. Einverstanden sind sie halt immer, wenn sie auf die Juden geschimpft haben. Mhm. Die Juden sind erfolgreich gewesen. Mhm. Und das haben die anderen nicht gern gesehen. Mhm. Wie viel das ihre eigene Schuld ist, ist eine andere Frage. Mhm. Aber eigentlich gibt es auch Ungarn oder Rumänen nur zwei Klassen. Mhm. Nämlich die Oberste und dann die Unter, also Pure und so weiter. Eine mittlere Klasse hat es gar nicht gegeben. Mhm. Aber man kann nicht einen modernen Staat haben ohne Mittelklasse. Mhm. Und das Loch haben dann die Juden gefüllt. Mhm. Also akademische Prüfe und so. Mhm. Und das haben die anderen einfach sehr, sehr ungern gesehen. Mhm. Sie hätten es natürlich auch können, mhm. wahrscheinlich. Aber mhm. sie haben es halt nicht gemacht. Mhm. Sie haben sich mehr interessiert, sich an den Aristokraten messen. Mhm. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, und da muss ich schon auffassen, was ich sage, nämlich, dass die orthodoxen Juden nicht gerade die besten Manieren hatten. Mhm. Und das ist allgemein nicht gern gewesen von den anderen. Und es ist ein sehr anderer.
Aber ist denn in dem Städtchen, wo sie aufgewachsen sind, ist denn dort von diesen 3000 Juden, die dort gelebt haben, sind denn dort ganz viele orthodox gewesen? Oder wie ist dort die Verteidigung gewesen? Nur weil sie sagen, die orthodoxen.
Wie ist es heute, meinen Sie?
Nein, heute, wo sie aufgewachsen sind, sind es sehr viele orthodoxe gewesen.
Ungefähr gleich, halb und halb.
Ja.
Und wenn man wirklich etwas sehr Trauriges Wort hören, die Orthodoxen und die Neologen haben einander gehasst. Mhm. Also, es ist eben Hass wieder. Mhm. Und das ist so weit gegangen, dass die Neologen die Orthodoxen gesagt haben, der Holocaust sich passiert, weil ihr euch so schlecht benehmt, weil ihr euch nicht assimiliert und so weiter.
Mhm. Eine Frage, Neologen, das ist Reformjudentum gewesen. Also das sind, ja. So wie es in Deutschland das auch gegeben hat, oder das Reformjudentum oder in der Schweiz. Genau. Die hat man Neologen genannt. Ja. Okay. Die sind die sind immer noch religiös gewesen, aber haben gewisse Rituale, haben es nicht mehr so gemacht, sie haben sich auch nicht mehr anders gekleidet als Christen. Das ist der Unterschied gewesen.
Ja. Mhm. Ja. Und die Neologen sind so weit gegangen, das habe ich jetzt schon gesagt, aber die Orthodoxen sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, nein, der Holocaust ist passiert, weil ihr religiös abtrünnig geworden sind.
Also eigentlich aus einer religiösen Interpretation heraus, oder? Sie haben gesagt, ihr seid eben von Gott abgekommen.
Bei denen religiös, ja. Mhm,
genau.
Bei den anderen kulturell. Mhm. Und so ist es.
Sie haben gesagt, 1940, oder? Ist Siebenbürgen wieder ungarisch geworden. Die Nazis haben damals eben ungarisch ein Verbündeter gewesen, aber dann 1944 haben die Nazis auch Ungarn besetzt. Ja. Und Sie haben es richtig schon erwähnt, oder? Auch die Ungarn sind grundsätzlich schon mal antisemitisch gewesen, aber die Juden, kann man glaube ich sagen, bis 1944, die in Ungarn gelebt haben, die sind nicht gerade so gefährdet gewesen wie nachher, oder? Wo 1944 Nazis gekommen sind, ist klar gewesen, die Nazis haben von Anfang an gesagt, wir bringen alle Juden um, was es noch gibt in Ungarn.
Die Nazis sind gekommen, offiziell ist der Teil, wo ich gelebt habe, im Jahr 1940 an Ungarn angeschlossen worden. Dann sind sie da gewesen und im 1944 hat der Hitlerische, dem ist ein bisschen unheimlich geworden, weil die Russen allmählich sogar schon in Europa ungarischem Gebiet gewesen sind. Und sie haben den Ungarn der Hitler hat den Ungarn nicht getraut. Mhm. Und da ist er am berühmten 19. März 1944 über Nacht einmarschiert in Ungarn. Aber schon vorher, Ungarn hat schon sehr böse, also ganz böse Gesetzgebung gehabt gegen die Juden. Mhm. Modelliert nach der Nürnberger deutsche Gesetzgebung. Schon sehr ausgeschlossen. Aber nach dem katastrophalen März 1944 ist nicht nur der Hitler gekommen, sondern auch sein Namensvetter Eichmann. Und der Eichmann hat natürlich, ich glaube, der hat ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl gehabt in Ungarn, weil er sich gesagt hat, er hätte das sollen schneller und besser machen. Mhm. Und das hat uns nicht geholfen. Also er hat dann noch böseres Gesetz sofort eingeführt, Judenräte eingerichtet, gelbe Stern und so weiter. Und in wenigen Tagen hat er dann gesagt, so, jetzt könnt ihr ins Ghetto. Und es ist ja so, wie gesagt, schon unter den Ungarn ist es schlimm gewesen. Mhm. Das sind sehr viele naive, naive Neologen nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, die Orthodoxen sind gewissermaßen gescheiter gewesen. Sie haben es gesehen. Mhm. Aber die Neologen, nein, die können uns doch nichts tun. Wir sind ja so gute Ungarn. Und schaut uns im Ersten Weltkrieg an. Mhm. Schaut uns jetzt an. Wir sind ja Ungarn. Besser als ihr Ungarn. Mhm. Das haben sie geglaubt, die Ungarn selber
es nicht geglaubt. Wie ist ihr Vater? Also ihre Mutter ist eben 1942 gestorben an Tuberkulose. Ja. Aber ihren Vater, wie hat ihren Vater das gesehen, wo 1944 Nazis gekommen sind?
Ja, also mein Vater war, wie man so war. Mhm. Er war intelligent, eine grosse Persönlichkeit, was nicht immer leicht war für mich. Mhm. Aber er hat nicht die beste neologische kulturelle Erziehung gehabt. Aber, und dann, wie lebt man denn? Er hat keine Matur gemacht. Er hat mit etwa 15 die Schule fertig gemacht. Und er hat einen Bruder gehabt, der jung gestorben ist und mehrere Kinder zurückgelassen hat. Und mein Vater dann musste für die sorgen. Und zwar, er ist dann einfach umeinander gereist und hat gehandelt, mit Früchten oder mit Salz. Mhm. Weil Salz eine staatliche Lizenz gebraucht hat. Und er hat diese Lizenz gehabt. Er ist auch mit dem Graf Troika, oder so etwas geheißen, nicht ganz. Ist er mit dem umeinander gereist. Und so hat sich mein Vater hat Geschäft gemacht, aber jemand musste die Tür aufmachen. Mhm. Und die Tür, wenn der Graf so und so kam, ist die Türen aufgegangen. Wenn er raus ist und mein Vater ist noch geblieben, dann sind die Türen zugegangen. Aber er hat etwas können machen, was ich immer, heute noch sehr bewundere. Ich kann es gar nicht. Er hat es können, Leute bestechen. Und man muss in diesen Ländern heute noch können, die Korruption ausnutzen. Das ist also so ungefähr
der Antwort. Aber 1944, wo die Deutschen dann gekommen sind, hat ihren Vater, haben sie das Gefühl, er hat sofort gesehen, jetzt müssen wir irgendetwas machen, jetzt müssen wir weg. Oder was hat es da überhaupt noch für Möglichkeiten gegeben? Oder haben sie ihren Vater, ich meine, sie sind sehr, sehr jung, haben sie ihren Vater verzweifelt erlebt?
Ein grosses Problem bei den Juden war, sie wollten es nicht glauben. Ich glaube, mehr haben sie geglaubt, als sie wirklich zugegeben haben. Aber sie haben alle gesagt, nein, uns macht man nichts. Wegen dem haben sie sich, nicht nur wegen dem, aber sie haben sich überhaupt keine Mühe gemacht, wegzugehen. Es ist nicht leicht, wegzugehen, wenn man da sein Haus und sein Geschäft und seine Kinder und alles da wohnt und lebt und daheim ist. Die Juden selber haben sich ja ganz daheim gefühlt. Ob die anderen so auch angeschaut haben, ist eine andere Frage. Aber dann ist es eine bekannte Reaktion, wenn etwas ganz Schlimmes auf einen zukommt. Was macht man? Wenn man sich wehren kann, wehrt man sich. Wenn man davonlaufen kann, läuft man davon. Wenn man sich verstecken kann, versteckt man sich. Oder man erstarrt und nichts mehr könnte machen. Aber dann Ausreden findet. Nein, es passiert nichts. Nur weil ich einfach so Angst habe. Und das war auch ein grosser Grund gewesen. Die Leute haben nicht können wollen fliehen und haben Ausreden gefunden. Und es hat ihnen das Leben gekostet.
Welcher Typus ist jetzt Ihren Vater gewesen, würden Sie
mein
sagen?
Mein Vater war einer von den wenigen gewesen, der sich gewehrt, der eigentlich alles gemacht hat. Er hat sich gewehrt, er hat sich versteckt, er hat sich, also erstarrt ist er nicht.
Sie sind ja dann eben, also wo dann die Nazis gekommen sind, haben die Nazis angefangen zu deportieren. Dann haben in ihrem Städtchen, ich glaube, Sie sind dann auch in ein Ghetto gekommen, wenn es recht ist, in Klausenburg, oder?
Das ist sexy, ja.
Und nachher also, sind Sie aber auf Budapest, oder? Nachher sind Sie, glaube ich, auf Budapest mit Ihrem Vater, weil Ihrem Vater gewusst hat, da gibt's einen Jude, der Rudolf Kastner, der verhandelt mit der SS.
Ja. Es hat damit angefangen, dass die Deportationen zuerst in der Provinz sie sind. In Budapest sind sie noch relativ unbehelligt gewesen. Mein Vater, wo unsere ganze Familie aus dem Ghetto in Cluj, Kolozsvár, Klausenburg, das ist eine Ziegelfabrik, die nicht mehr funktioniert hat, hat man uns da reingestopft. Und alle haben das sich gefallen, weil die Juden immer brav gewesen sind. Wenn die Obrigkeit gesagt hat, macht das, die Juden haben es gemacht. Aber nicht mein Vater. Mein Vater ist einer von den wenigen, wo sich gesagt hat, nein, also ich steige nicht auf den Zug. Wir wissen nicht genau, wo der hinfährt, aber man hat eine gute Ahnung, dass sie nach Polen fahren und dass in Polen schlimme Sachen passieren. Das mache ich nicht mit. Er hat mich an der Hand genommen. Und wir sind aus dem Ghetto geflohen, auch mit Bestechung und anderen Gründen, mit anderen Methoden. Und wir sind eben genau nach Budapest, wo die Juden am Ende versteckt haben. Da war ein sehr anständiger christlicher Arzt gewesen. Und er hat gesagt, so, ihr könnt bei mir in der Klinik bleiben. Mhm. Aber ein paar Tage später ist er gekommen. Und er gesagt, tut mir leid, ihr müsst gehen. Ich habe dauernd klopft Detektiv an der Tür und wenn sie euch findet, dann sind ihr tot. Und ich auch. Mhm. Dann haben wir gesagt, müssen gehen. Die nächste Möglichkeit, ein Cousin, der in Budapest studiert hat, ist in einer Studentengruppe gewesen und die haben dann ein Versteck gemacht in einem Universitätsgebäude. So Miniatur Anne Frank, kind of Versteck. Und ich sagte, ich und mein Vater können dort alles verstecken. Und mein Vater hat sich einen Kopf vielleicht eine Zeit lang den Kopf zerbrochen. Und er sagte, nein, mache ich nicht. Er hatte eine gute Intuition gehabt, weil wir nachher gehört, nach dem Krieg, gehört haben, dass da Bombe durch ist und alles tut. Und er hat dann die dritte Möglichkeit, nämlich die Kastner-Aktion.
Wer ist der Rudolf Kastner gsi?
Der Kastner ist jemand, den ich nicht unbedingt jede Nacht treffen wollte. Aber er ist also einiges, was mein Vater nicht war. Er war gebildet, er war Jurist, er war Journalist, er war ein zionistischer Aktivist. Nur, dass Zionismus zu dieser Zeit etwas anderes bedeutet hat als heute. Er hat mit anderen Leuten in den 30, 40, es alle die Flüchtlinge sein aus den anderen Ländern und Umgang. Und dann hat man müssen helfen, weil es offiziell einfach nichts gegeben hat. Und der Kastner mit mehreren Kollegen, ähnliche Leuten, die haben eine Gruppe, das Komitee gegründet, Schutz- und Rettungskomitee, so etwas. Und die haben zuerst den fremden Flüchtlingen geholfen. Wo der Eichmann gekommen ist, haben sie sich gesagt, ja, jetzt ist fertig, wir müssen jetzt unsere eigenen Leute das Leben retten. Und jetzt, man denkt sich im Ausland, oder nicht in Deutschland, dass der SS, dass die SS immer ganz durchorganisiert ist und konsequent und jeder hat seinen Platz und jeder macht, was er seinen Oberbefehler ihm sagt. Das ist nicht wahr. Das EOSS ist Chaos gsi. Die haben alle gestohlen und gegeneinander gemacht, was sie haben können. Und das haben die Juden natürlich sehr bald erfahren. Und dann haben sie in der Slowakei umgenaut sie. Und dann ist die Slowakei ist am Kastner und seiner Gruppe empfohlen worden, tun die das, der Eichmann bestechen. Das ist auch der Kastner gsi, dass er, der Mut gehabt, also ein kleiner Jude aus einer Kleinstadt, geht zum Eichmann und sagt, ich bin der Vertreter von der Judenheit. Und das ist natürlich die Theorie von der Juden, von den Nazis gewesen. Und die Idioten haben es selber geglaubt.
Die eigene Verschwörungstheorie haben sie geglaubt, oder?
Yes.
Und der Kastner hat mit dem können spielen. Ist denn der Kastner, haben Sie den persönlich mal erlebt? Haben Sie den Kastner mal gesehen?
Nein.
Also nur Ihrem Vater hat Kontakt gehabt mit dem Kastner?
Er ist gegangen und hat seine Geschäfte gemacht und, so, und hat mich entweder bei den Eltern und Grosseltern gelassen, mhm. oder am Anfang bin ich auch noch in die Schule gegangen, das hat mhm. dann nicht mehr lange gedauert. Ich persönlich erinnere mich von Zeit zu Zeit, dass mein Vater verschwunden ist, mhm. wo wir in Budapest sind. Mhm. Und ich hatte sehr Angst. Mhm. Ich habe nicht gewusst, was er macht. Mhm. Aber ich glaube, was er gemacht hat, er hat eine Ausflucht gesucht. Mhm. Und,
hat er eigentlich mit Ihnen darüber geredet, was er macht?
Nein.
Ich meine, eben, Sie waren ein Kind, 11. Wie offen hat Ihrem Vater über Gefahr geredet? Hat er Ihnen gesagt, es ist ganz, ganz gefährlich? Oder hat er gesagt, musst du dir keine Sorgen machen? Wie hat er geredet?
Soviel ich mich erinnere, eher das Zweite. Mhm. Aber man sieht es so häufig bei den jüdischen Familien, auch nach dem Krieg, auch die Überlebenden, mhm. die reden nicht miteinander darüber. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Also wie mein Vater um die Zeit, wo noch die Deutschen da waren, das ist begreiflich. Mhm. Ich war 11, ich war naiv, mhm. ich hätte mich sehr leicht verplappert, mhm. und das ist, dann wären wir wieder einmal, dann wären wir nicht so weit gekommen, wie wir sind. Mhm. Aber was ich weiß nicht, ob er mir je gesagt hat, los, du darfst das und das nicht sagen. Mhm. Tut mir leid, weiß ich einfach nicht.
Aber eben, Sie sind ein Kind gewesen, hat man denn überhaupt noch, man hat ja wohl ganz normal wahrscheinlich gespielt am Tag und hat seine Freunde gehabt, oder wie ist das gewesen?
Ja.
In dem Budapest hat man als, eben als Bub, hat man dann genau irgendwo das Gleiche gemacht, was Buben immer gemacht haben, oder?
Also die ersten 10 Jahre bin ich in die Schule gegangen in äußerer Kleinstadt. Mhm. Und meine Freunde sind wieder der Bub vom jüdischen Arzt und der Bub vom jüdischen Anwalt und so weiter. Wenn ich auf der Straße war, hatte ich immer Angst gehabt, weil ich angegriffen und angeschrien und angepöbelt worden bin von den ungarischen oder rumänischen Bauernbuben. Mhm. Und wenn ich daheim war, bin ich ja so, ist alles elegant gsi und schön. Mhm. Aber in der Stadt habe ich sehr Angst gehabt. Mhm. Freunde, also die Bauern hätten nicht mit uns gespielt. Aber wir auch nicht mit ihnen. Mhm. Also wir sind auch Snobs gsi. Mhm. Übrigens, der Kastner selber, mhm. er ist ein Snob gsi. Mhm. Ich bin es auch gsi. Ich hoffe, ich bin es nicht mehr ganz so. Mhm. Aber, wir haben miteinander gespielt. Mhm. Mein Vater hat doch, wie gesagt, so gehandelt mit allem, was er hätte können. Mhm. Ist also viel in der Stadt, im Städtli, rumgelaufen. Mhm. Und mit mich nicht mitgenommen. Mhm. Und das ist natürlich langweilig für mich. Weil sobald er irgendeinen anderen Jude getroffen hat, gesagt, ja, was gibt's? Und oh, mhm. übrigens, ich habe ein Geschäft für dich. Mhm. Und dann in der Hand gezogen und gesagt, komm, wir gehen weiter und erzählt mir weiter. Mhm, und das hat also Konflikt gegeben.
Und eben, er hat natürlich das Geschäft müssen weitermachen. Oder? Das ist auch etwas, was man heute einmal, die Leute sich einmal nicht vorstellen können, dass das Leben ja während einem Krieg und sogar während dem Holocaust irgendwie weitergeht. Und die Leute alle müssen irgendwo noch arbeiten, weil man hat ja irgendetwas müssen verdienen. Also jetzt zum Beispiel auch in Budapest, von wo haben sie denn dort gelebt? Hat er dort auch noch ein Geschäft machen können?
Ja. Ja, es ist, ich glaube, man darf sich nichts von diesen Zeiten und diesen Situationen, darf man sich nichts logisch erwarten. Mhm. Alles widerspricht allem anderen. Mhm. Und in Budapest, also zum Teil, während der Holocaust schon angefangen hat, haben sich die Neologen noch beieinander getroffen und Karten gespielt. Mhm. Das ist ja.
Na, was soll man aber sonst machen, oder?
Ja, was genau. Soll man sonst machen? Ja, was man kann machen, ist genau, was mein Vater gemacht hat. Flohen und Flucht hat man müssen organisieren.
Und dann hat er eben mit dem Rudolf Kastner den Kontakt hergestellt und der Rudolf Kastner hat dann mit den Nazis angefangen zu verhandeln.
Jawohl.
Und er hat es geschafft, dass man etwa 1700 Juden,
1700,
oder?
Etwa, ja.
Ich glaube, $1000 oder so pro Person,
genau,
haben die Nazis verlangt, oder? Also, eben finde auch, was Sie vorher gesagt haben, habe ich gut gefunden, oder? Die SS, die Nazis selber haben ja das Gefühl gehabt, sie sagen ja die besseren Menschen und Arier und so weiter. Und untereinander sind sie ja eigentlich Verbrecher gewesen und Chaoten und schlecht organisiert und auch geldgierig, oder? Sie sind ja, oder? Das finde ich auch das Ironische, oder? Die SS-Leute haben ja immer den Juden vorgeworfen, wir sind so geldgierig. Aber eigentlich sind ja die Nazis sind die Geldgierigen.
Genau.
Und dann sind eben die 1700 Leute hätten eigentlich dann dürfen ausreisen aus Ungarn. Und dann ist aber etwas schief gegangen.
Ja. Theoretisch hätten wir sollen nach Palästina, wo natürlich unter dem englischen Mandat sie ist. Wir sind also, das haben wir geglaubt. Mhm. Und wahrscheinlich hat es der Kastner auch geglaubt. Ob es der Eichmann je so gemeint hat, weiß ich nicht. Eins von der grossen Fragen, warum der Kastner überhaupt umgebracht worden ist, weil sehr viel unter den Juden in Ungarn glaubt haben, dass er das das Rituell mit dem Eichmann kollaborieren. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wollte ein Geschäft machen. Und wenn man ein Geschäft macht mit jemandem, dann muss man mit ihm sich treffen. Mhm. Aber es gibt viele Juden, viele Israelis heute noch, die sagen, dass der Kastner nur seine Freunde und seine Verwandte gerettet hat. Es ist nicht, und dazu noch reiche Leute. Ist nicht wahr. Wir sind nichts von dem gewesen. Er hat nämlich auch, es hat so Quote gegeben für Witwe von Zwangsarbeitern und so Dinge. Mhm. Und es hat auch Leute gegeben, die ganz einfach geschickt und schlau gewesen sind. Mhm. Also ich glaube nicht, dass mein Vater irgendetwas Dreckiges gemacht hat. Mhm. Mhm. Aber ich glaube schon, dass er hat es ja mit mir auch so gemacht. Mhm. Er hat so lange gesagt, ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das, bis man ihm gegeben hat, was er hat wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit dem Kastner so gegangen. Der hat wahrscheinlich gesagt, ja gut, es ist mir jetzt langweilig, wie der mich durend nach mir nachläuft und sagt, nimm uns doch nicht. Ich glaube, so sind wir hineingekommen. Ja.
Ich finde es auch eine komische Diskussion, oder, beim Kastner. Sie haben es vorher erwähnt, vielleicht auch noch für Zuhörer, 1957 ist der Rudolf Kastner in Israel ermordet worden. Und die Attentäter, die sind sogar dann nachher, glaube ich, 3 Jahre ins Gefängnis und sind sogar nachher noch begnadigt worden vom damaligen Premierminister David Ben-Gurion. Also man hat fast das Gefühl gehabt, das ist eine gute Tat. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich finde das wahnsinnig billig, was man dem Kastner vorwirft. Ich meine, in dieser grauenhaften Situation vom Holocaust, wo man die Leute retten will, ja, man muss den auswählen. Aber man kann ja nicht dem nachher einen Vorwurf machen, dass er 1700 Leute auswählen musste. Natürlich ist das furchtbar. Aber es war für ihn vor allem furchtbar gewesen. Er hat nicht können 6 Millionen retten. Das ist einfach nicht gegangen. Von dem her muss ich sagen, das ist natürlich ein billiger Vorwurf. Ja. Oder? Und ich muss auch sagen, selbst wenn der Herr Kastner einen sehr raffinierten, schlauen, vielleicht korrupten, teilweise vielleicht sogar ein bisschen kriminellen Mann war, ja, 1700 Menschen hat er gerettet. Und das ist mir eigentlich egal, was überall die Motive gewesen sind. Ich finde das, also ich muss sagen, ich habe das nie verstanden, dass man jetzt eben den Kastner nachher so ein bisschen ganz problematisch und so angeschaut hat.
Also ich bin einverstanden. Ich werde ja heute noch persönlich angegriffen. Es stehen Leute auf, wenn ich einen Vortrag halte, das ist passiert. Meine Frau Schade war in einer von den Uni in London. Dann ist eine Dame aufgestanden, mittendrin, hat mich unterbrochen, hat mein Gastgeber gefragt, wie könnt ihr dem erlauben, da aufzustehen und zu reden? Er erzählt ja lauter Lügen. Und ich komme auch so E-Mails über, wie fühlen sie sich, wenn sie sich daran denken, dass sie der Einzige sind von den Buben und Hunderttausende wie sie gestorben sind.
Das ist ja pervers, oder? Also da kann man den Nazis den Vorwurf machen, bitte schön. Ja. Und sicher nicht denen, die jetzt zufällig überlebt haben. Das ist schon eigenartig.
Genau. Und die Vernünftigeren sagen dann, hören Sie, haben die Juden umgebracht oder haben die Nazis die Juden umgebracht?
Nein, ich habe das gleiche Problem einmal. Oder? Es gibt viele Leute, und auch Juden, die dann immer sagen, Polen sind auch Antisemiten gewesen und haben natürlich den Juden nicht geholfen und so weiter. Stimmt alles. Aber am Schluss sind die Nazis, die Deutschen sind die gewesen, die gesagt haben, jetzt bringen wir alle Juden um.
Genau.
Und es ist gleich immer noch ein Unterschied, ob man einfach gemein ist zu den Juden, was wir alle immer gewesen sind mit Christen. Das ist eine grosse Tradition. Auch wir Schweizer sind immer wieder gemein gewesen mit den Juden. Ja. Oder ob man sie alle gerade umbringt, das finde ich gleich noch einen kleinen Unterschied.
Ja. Es gibt doch den englischen Ausdruck, familiarity breeds contempt.
Mhm.
Juden, die Nazis bewundert und auf andere Juden abschauen.
Das ist komisch, ja? Aber kennt man das Phänomen, oder?
Ja, ich habe es ja auch schon gemacht, als wir reingekommen sind. Sie haben etwas von Israel gesagt und ich habe gesagt, zu viel Juden.
Ja, sie haben es auch schon gemacht. Ja, die jüdische Selbsthass, hat man einmal gesagt.
Oh ja.
Das ist auch ein grosses Thema. Aber das ist eben auch so etwas, ist ja klar. Die Juden als Minderheit sind seit 2000 Jahren in unserem Kulturkreis immer unter Druck gewesen.
Ja.
Und aus meiner Sicht, und ich sage es als Christ, sehr einfach, warum? Weil Christen haben letztlich die jüdische Religion mehr oder weniger kopiert.
Ja.
Ich würde immer ein bisschen so sagen, wir haben ein bisschen die Hollywood-Version übernommen vom Judentum, oder? Ein bisschen, wie soll man sagen, leichter verständlich, oder? Die Leute konnten sich mit Jesus Christus identifizieren. Auch ein Jude, das ist ja wichtig, wo die Leute, also Christen, gern vergessen. Und dann hat man einfach behauptet, eben, die Juden sind schuld, dass Jesus Christus gestorben ist. Was ich übrigens, muss ich ehrlich sagen, schon als Kind nie begriffen habe. Weil Jesus hat ja immer gesagt, ich mache das für euch, damit ich eure Sünden aufnehmen kann. Und Gott hat, wir haben das miteinander abgemacht. Gott und ich haben das abgemacht. Da habe ich immer gedacht, das ist komisch, warum tut man es denn den Juden vorwerfen? Ja. Gott ja gar nicht, sie haben ja das, wenn schon. Also abgesehen davon, dass sie Trömer gewesen sind, aber ist ja gleich. Aber eben wenn schon, müsste man sagen, ja, Gott hat das so wollen. Also da kann man ja nicht, den Juden den Vorwurf machen.
Weil so viel Paradoxes in
der Absolut. Aber vielleicht meine ich zurück zu dieser, wahrscheinlich die schlimmste Zeit in ihrem Leben, 1944. Wo sie nachher zuerst eben in Budapest sind, nachher hat ihrem Vater das erreicht, dass sie zu diesen 1700 Juden gehört haben, die sollen gerettet werden. Aber dann sind sie ja nicht auf Palästina gekommen, sondern wohin sind sie denn gekommen?
Der Zug ist nach etwa drei Tagen, glaube ich, stehenbleiben immer noch in Ungarn. Und wir haben etwa zwei, drei Nächte in dem Zug haben wir kampiert und es ist warm gewesen, es ist Sommer gewesen, es ist, Bürinnen sind gekommen, also etwas zu essen, zu verkaufen und so weiter. Es ist fast idyllisch gewesen.
Mhm.
Aber dann hat sich dann hat es geheissen, ihr fahrt nicht mehr nach Frankreich und in Israel, Palästina, sondern, und es hat ein kleines Lager gegeben, wo unglücklicherweise Auschwitz geheissen hat.
Mm-hmm.
Und dann ist sofort Chaos, Panik. Mm-hmm. Was, Auschwitz? Which also meant, das hat auch bedeutet, dass die Juden, die gesagt haben, sie wüssten nichts davon.
Ein nur gewusst, der Kassler Auschwitz weiß. Auschwitz ist schlimm, das haben sie gewusst. Ja.
Mm-hmm. Und dann ist der Zug weitergefahren. Ich weiß nicht genau, warum der Zug ist nicht nach Süden und nach Palästina. Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten. Krieg, da kommt man nur so einfach durch, wo man will. Oder der Eichmann hat gefunden, $1,000 ist nicht genug.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Ich will es nie wissen. Auf jeden Fall dann ist der Zug wieder losgefahren. Immer noch Panik. Und sobald der Zug nach Nordwesten gegangen ist und nicht nach Osten, sind wir beruhigt gewesen.
Mhm.
Und dann sind wir auch wieder in Bergen-Belsen, wo noch nie jemand gesehen hat und nicht einmal Bilder.
Mhm.
Wie das mit, ja, das kennt mir ja gut und überall Stacheldraht und so. Mhm. Und natürlich ein riesen Schock für uns ist von Anfang an gewesen. Schon, wo man uns aus der Provinz nach Budapest gebracht hat, aus dem Ghetto, wo wir geflohen, mein Vater und ich geflohen sind, das sind natürlich Güterwege gewesen. Und das ist ein Schock gewesen. Und dann war wieder der Schock, wo wir in Bergen-Belsen nachgekommen sind, die stinkenden, nassen Baracken und so weiter. Und dass wir da plötzlich 5 Monate dort sitzen, statt gerade weiterfahren, das ist für die Erwachsenen, ist das ganz schlimm gsi. Für Kind, ich sage, das Kind sehr auf und ab gehen. Sie können natürlich auch schrecklich Angst haben. Aber sie können auch sagen, oh, was für ein Abenteuer. Oder nicht einmal sagen, sondern einfach normal. es an einem Kind kommt so also etwas viel weniger anormal aus als an einem Erwachsenen.
Mhm. Wie haben Sie dort in Bergen-Belsen, sind ja dann auch eben Wachpersonal gewesen und so weiter, das sind Deutsche gewesen. Haben Sie wahrscheinlich mehr Deutsche gesehen oder erlebt als jetzt in Budapest? Wie haben Sie die Deutschen in Erinnerung?
Doch, doch.
Schon in Budapest haben Sie auch Deutsche erlebt?
Nein, das sind, also angefangen hat es in Ungarn. Es gibt zwei Polizeiorganisationen. Es gibt die Polizisten, die normale Polizisten, die sind einfach normal bös. Und dann gibt's die Gendarme. Und die Gendarme sind bewaffnet, die Gendarme werden ausgewählt, je nachdem, ob sie sadistisch sind genug. Und die Gendarme sind schon schlimm gewesen. Wo wir aus dem Ghetto in der Provinz nach Budapest gefahren sind, in so einem Viehwagen, dann hat man zum ersten Mal mit SS zu tun gehabt. Aber zu der Zeit haben sie ändern die Gendarme gemacht und das sind Ungarn. Und man hat Deportationen, wie ich habe gesagt, in Budapest noch nicht, aber aus anderen Städten allmählich, die sind alle in einen großen Bahnhof gebracht worden, an einem Ort namens Košice oder Kascha. Und dort hat man Gendarme händen die Juden mit dem Zug der SS übergeben. Also wo wir in Bergen-Belsen nachher sind, haben wir einen Sonntagmorgen, so viel ich noch weiß, Türen gehen auf, wir sind zwei, drei Tage in einem Dunkel gesessen, die Türen gehen auf und da steht SS. Das sind dann nicht mehr Ungarn, das sind dann nicht mehr Gendarme, das ist SS mit großen, schönen deutschen Schäferhund. Und da habe ich sie am nächsten erlebt und zum ersten Mal erlebt. Mit uns haben sie nicht dürfen so schlecht behandeln wie andere, weil man Handelsware, die man verkaufen will, nicht kaputt machen Also uns, zum Beispiel in Bergen-Belsen, wir dürfen uns in normale Kleider behalten. Wir haben nicht müssen Sträflingskleider tragen. Wir haben nicht müssen, das war ein Irrtum jahrelang von den Alliierten, wir haben nicht müssen Stern tragen. Und so weiter. Und Bergen-Belsen ist natürlich ein Vernichtungslager gewesen. Es war ein Gefangenenlager gewesen für 5000 Gefangene. Und die sind allmählich, wo die Deutschen mehr und mehr kleiner geworden sind von aussen, hat man die auf eine andere Art heim ins Reich gebracht. Nämlich in Lager im Deutschen Reich. Und Bergen-Belsen ist einer von denen gewesen. Da sind also zwischen Januar und April 1945 sind etwa in ein Lager, wo für 5000 Leute gemeint war, sind 50'000 gekommen, ohne irgendeine Versorgung. Nichts. Nichts essen, buchstäblich. Nichts trinken, buchstäblich. Nichts weiter im Meletz. Und die Leute haben angefangen zu sterben. Das tut man dann. Und zwar von Hunger. Wir haben übrigens viel gehungert auch. Und Typhus. Und in diesen drei Monaten, vor dem 15. April, wo die Engländer einmarschiert sind, sind eben 50'000 Leute gestorben. Und die sind zum Teil begraben worden in Massengräben, zum Teil liegen, wo sie gestorben sind. Also das muss den Engländern einen wahnsinnigen Schock geben. Aber das ist so gewesen.
Noch einmal zurück zu der SS. Haben Sie denn als Bub die Leute, die hat man nur als böse erlebt? Oder hat es auch Situationen gegeben, wo einer von diesen SS-Leuten nett war?
Wenig.
Ja.
Also etwas, was wir kennen, das war ja ganz komisch. Ja. Das hat, wir mussten uns zahlen. Sie haben uns zählen. Eigentlich für den Zählappell hat es geheißen. Und zwar in 5er Gruppen, 15, 20. Und das haben zwei SS-Leute gemacht, so Unteroffizier. Der eine war gross, gewesen, hatte Hasenscharten gehabt. Sie haben uns nicht dürfen schlagen, aber anschrauen haben sie uns dürfen. Mhm. Und das hat er gemacht, du Saujude. Und er ist immer mit einem Kleinen gegangen zusammen. Pfeife im Maul, krumme Beine. Und wir haben ihn, aus irgendeinem Grund, haben wir ihn, Hopai genannt. Mhm. Und er ist nett gewesen. Mhm. Ein Beispiel, das ich nicht persönlich erlebt habe, aber ich glaube es, wie dem Appell, in jedem Wetter hätte man müssen da stehen. Und es hat auch geregnet und es war kalt und so weiter. Und ein Mädchen war zufällig in einer Pfütze gelandet ist. Und wenn man dort gestanden ist, hätte man sich dürfen nicht mehr bewegen. Und ich stand in der Pfütze und dann ist der Popeye gekommen und hat die Löcher in ihren Schuhen gesehen. Am nächsten Tag kommt der Kopai mit einem Sack, Papiersack, und drin ein paar Schuhe, die er dem Mädchen gebracht hat. Das war eins von den Anständigen, die ich gesehen habe. Eine unsichere Sache, wir haben aus der Schweiz irgendwelche Vitamintabletten bekommen, vom Roten Kreuz. Das war, wo wir schon geglaubt haben, dass wir in die Schweiz kommen. Mhm. Also, wir haben das schon ruhiger gesehen. Mhm. Und ich hatte so ein Gläschen mit einer Vitamintablette gehabt. Da ist der Stacheldraht, wo man nicht darf, hätte kommunizieren mit den Polen und anderen. Mhm. Aber ist mir dann, aus Frechheit, habe ich es gemacht, hat dem Polen das Wegli, das Gläschen übergeben, durch den Stacheldraht. Und jetzt schaue ich auf und merke es. Und sag mir, mit 12, du Schafskopf, du wärst wahrscheinlich schon in einer Woche in der Schweiz gewesen und jetzt lass dich umbringen. Also das weiß ich noch genau. Oben sitzt nämlich Tag und Nacht ein SS-Mann mit Maschinenpistolen und Skiwerfer. Also ich bin ganz sicher, jetzt ist fertig. Und wie der Fuchs grast in die Baracke zurück, wo ein paar hundert Meter gewesen sind. Bin Baracken sind mir in Dreier Kuhe kleben. Ich habe zuunterst und habe mich angekleidet und Augen zugemacht, damit man mich nicht sieht. Mhm. Und ich denke so, jetzt kommt er sicher. Ah, er kommt nicht. Ja, warum kommt er nicht? Und er ist nicht gekommen. Ob er es gesehen hat, und es ihm wurscht gewesen, oder ob er tatsächlich Mitleid mit mir gehabt hat und wegen dem nicht seine Maschinenpistole betätigt hat, weiß ich nicht.
Wo Sie im KZ waren, haben Sie viele Menschen gesehen sterben?
Ich selber nicht.
Ja.
Es sind ein paar gestorben in unserem Lager. Es sind schon ein paar gestorben im Zug.
Ja.
Aber in unserem Teil vom Lager würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr als 15. Ich habe das nicht gesehen. Typisches Beispiel. Mein Vater hat mich vor allem gerettet, wo mir vielleicht geholfen hätte. Vielleicht wäre ich dann schneller ein bisschen tough geworden.
Hat Ihrem Vater nachher, nach dem Krieg, haben Sie mit Ihrem Vater jemals darüber geredet? Über die Erfahrungen? Er hat nie darüber reden.
Ich weiß von sehr... Nein, ich kenne niemanden persönlich, der darüber geredet hat. Man hat sehr häufig gehört, nein, mir auch nicht, ob irgendjemand, wo man nicht mit Namen könnte nennen, weiß ich nicht.
Aber das gilt für die Erwachsenen. Ich meine, Sie reden ja jetzt drüber. Sind einfach die Erwachsenen, die den Holocaust überlebt haben, haben die nicht wollen darüber reden? Und die Kinder haben darüber geredet, oder stimmt das nicht?
Das weiß ich einfach nicht.
Ja.
Ich weiß, dass es ein Gefangene, er ist etwa 40 gewesen. Er ist dann später in Israel Museumsdirektor geworden, also ein gebildeter Mensch. Der hat im Lager, das ist selten, ein Tagebuch geführt. Und er hat alles gut beobachtet. Und er schrieb immer, wie sich die Leute miteinander verhalten. Über sich selber schrieb er, dass von Zeit zu Zeit seine 6-7-jährige Tochter, die und die Bemerkungen gemacht hat. Aber nein, also da weiß ich einfach zu wenig. Mhm. Aber ich weiß, dass man mir und sehr wahrscheinlich anderen Kindern die Sache so gut wie möglich ferngehalten hat, damit wir uns nicht verschreckt. Und
dann ist ja eben offensichtlich hat Adolf Eichmann, weiß auch nicht, vielleicht noch mehr Geld bekommen oder irgendetwas. Auf jeden Fall plötzlich hat es dann eben geheissen, ja, die 1700 Juden, die können jetzt Bergen-Belsen verloren und kommen in die Schweiz.
Ja.
Und dann sind sie in die Schweiz gekommen, 1944. Ja. St. Margrethe sind sie reingefahren. Und wie war das gewesen, wenn man aus dem KZ kommt und dann kommt man in St. Margrethe, in das Land, das sie ja nicht kennt haben. Sie sind noch nie dort gewesen. Wie war das gewesen?
Also erstens war es verboten gewesen, mit den anderen Teillagern zu kommunizieren. Neben uns hat es das sogenannte Sternlager gehabt. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass sie, die haben müssen den Stern haben. Holländer mainly, hauptsächlich. Mhm. Und unter denen war übrigens Anne Frank selber da gewesen.
Nein.
Ich habe sie wahrscheinlich gesehen. Mhm. Im Oktober schon ist eine Gruppe von sehr abgerissenen Frauen gekommen. Die verbotenen Gerüchte haben gesagt, die kommen aus Auschwitz. Baracken sind gerade neben äußeren Baracken gewesen, mit Stacheldraht dazwischen. Und dort ist Anne Frank, die so sehr krank war. Innen in die Baracke, die hat nicht einmal müssen zum Zählappell, weil sie so krank war. Und sie ist vielleicht so weit von mir entfernt wie das die Decke da. Aber natürlich, wer hätte schon gewusst, wer Anne Frank ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon so gewesen, dass sehr viele Ältere gehofft haben, dass sie ihre sagen, dass es für die leichter ist, nichts zu wissen, als zu viel wissen. Mhm. Etwas Komisches war, wir haben auch Kulturereignisse gehabt. Also zum Beispiel, wenn es einen Opernsänger gehabt hat, der hat gesungen. Wenn es eine Schauspielerin war, hat sie Gesicht rezitiert. Es hat auch eine sogenannte Radio-Euwe gegeben. Mhm. Das war eine Parodie auf die europäische, mitteleuropäische Kabarett. Und ich weiß noch, das hat unter anderem so komische Szenen gegeben über die SSK. Oder auf Deutsch muss ich sagen SSH. Mhm. Und die haben da so grenzt und gelutet. Und ich als mit 12 Jahren, habe ich keine Ahnung gehabt, wer das ist. Was ist ein SS-Hur? Mhm. Aber das war es natürlich. Mhm. Aber das hat er mir nicht erklärt.
Das ist klar. Mhm. Und dann sind sie in die Schweiz gekommen. Was ist die Erinnerung von dem, wo sie in die Schweiz gekommen sind? Was haben sie dort noch im Kopf?
Schocke. Mhm. Eine von den ersten, wir sind doch in den ersten 2-3 Nächten in St. Gallen gewesen. Mhm. Innerkommen sind wir bei St. Margrethe und nach St. Gallen in einer grossen Turnhalle. Mhm. Sind wir unterbracht sie. Und von dort sind wir ziemlich bald vom Nordosten nach Südwesten in der Schweiz, nämlich am Genfersee. Mhm. Und übrigens muss ich noch sagen, die erste Gruppe von uns ist schon im August in die Schweiz gekommen. Mhm. Und das ist auch typisch gewesen. Wir haben gesagt, die Idee, wo haben müssen zurückbleiben. Haben gesagt, ja, jetzt fahren wir sicher auch bald. Und sobald sie gehört haben, irgendetwas, nein, wir fahren morgen nicht, dann sind sie alle auf und ab. Ja. Na schön, dann sind wir nach über dem Genfersee, Grand Hotel Coe oder Esplanade, schönste, größte, teuerste Hotel in der Schweiz. Das sind die Neologen gewesen, weil sie eine größere Gruppe gewesen sind, 1000, ich weiß nicht genau wie viel. Und die haben in einem anderen Hotel, Regina, sind dann die Orthodoxen gewesen. Mhm. Wunderschön und saukalt. Mhm. Es ist Dezember gewesen, ohne Heizung. Mhm. Heiß. Zweitens, wieder wunderschön, aber zu klein für 17.000 Leute. Wieder wunderschön, Teller und alles. Aber leider hat es ein nordafrikanischer, jüdischer, sag ich mal, Verpflegungsoffizier gehabt, wo uns das Essen gestohlen hat.
Nee.
Und zu seinem eigenen Profit verkauft hat. Ein Herr, ja, wer hat Anula oder so etwas geheißen. Und natürlich dann der Herr Rotmund und von Steiger haben dann angefangen zu funktionieren und der Bundesrat und gesagt, so, jetzt müsst ihr aber gehen. schnell, schnell gehen. Mhm. Und bei den Nazis hätten wir es nicht gewagt. Aber bei den Schweizern haben wir es gewagt und gesagt, nein, wir gehen nicht.
Also die wollen, dass sie vom Hotel weggehen und wohin gehen? Auf Palästina oder was?
Aus dem Hotel. Die, wo so ist die Welt, die, wo vorher schon in der Schweiz Bankkonto mit Geld hatten, haben sofort raus dürfen. Die, wo das nicht hatten, sie blieben eingesperrt. Aber eingesperrt im Hotel Grand Cru, auch wenn es kalt ist, ist schon ein bisschen besser als eingesperrt in Bergen-Belsen.
Das ist klar. Wie sind die Schweizer gewesen? Wie haben sie die erlebt? Sind sie freundlich gewesen oder sind sie feindselig gewesen? Wie haben sie die Schweizer erlebt als Kind, wo sie sich das erste Mal kennengelernt haben?
Wir, die Schweizer. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich da sehr wenig persönliche Erinnerungen habe. Das erste noch im Zug, noch auf dem deutschen Gebiet, war, das habe ich miterlebt. Wir haben natürlich sehr viel gehungert. Aber wir haben Vorräte gehabt, wo wir als eiserne Ration behalten haben. Und sobald wir gewusst haben, ja, also jetzt fahren wir wirklich in die Schweiz, sind die Vorräte gekommen. Und was passiert, wenn man so Hunger hat, man frisst viel. Und wenn man zu viel gefressen hat, dass der Zug muss also so unappetitlich sein. In der Schweiz, etwas, was ich gewusst habe, ich habe das selber natürlich nicht gesehen, dass es mehr Selbstmord in der Schweiz gegeben hat, als im Lager selber. Warum? Weil man irgendwie im Lager hat man noch sich zusammengehabt mit Hoffnung und so man in der Schweiz ist und erfahren hat, dass zum Beispiel alle Verwandte tot sind. Warum soll ich noch weiterleben? Und es hat viel Selbstmord gehabt. Mein Vater hat vorher immer Kopfweh gehabt. Während den 5 Monaten im Lager nie Kopfweh. Warum wieder etwas Wahres, etwas Wirkliches, hat er sich emotionell dagegen wehren und körperlich. Ja. Aber so sehr viel von der Schweizer habe ich nicht gesehen.
Und dann sind Sie bald einmal auf Zürich gezogen, oder wo? Sie sind
oh nein, nicht so schnell.
Ja.
Zuerst hat man gefragt, ja, was machen wir mit dem Kind? Und wir haben ein paar hundert gehabt. Und von denen hat man zuerst ziemlich viel in ein sogenanntes Jugend-Aliyah-Heim gesteckt. Aliyah hat geheißen, nach Palästina, nach Israel fahren. Ist noch nicht Israel gewesen. Und so ein Heim hat es zum Beispiel gegeben in B oder Bex im Unterwallis. Und dort bin ich eine Zeit lang gewesen. Dort ist mir wahnsinnig patriotisch, also
zionistisch eigentlich. Ja.
Genau. Und das hat mir nicht gefallen. Schon mit 12 hat es mir nicht gefallen. Aber dann ist es schlimmer geworden. Und zwar, da haben die lieben Engländer wieder mitgespielt. Nämlich die lieben Engländer haben gesagt, also wir laufen, natürlich bringt mir eure liebe Kind nach Palästina. Und haben uns für Kind Erlaubnis gegeben. Aber die bösen Erwachsenen, nein, die nicht. Das hat also geheißen, ich wäre nach Palästina in ein Kibbutz, mein Vater wäre in der Schweiz geblieben, wer weiß wo, wer weiß wie lang. Da haben wir wahnsinnig Angst gehabt, er und ich. Das weiß ich noch. Und dann haben wir irgendwie, mein Vater, seine Energie hat wieder geholfen, haben wir es fertiggebracht, dass sie uns Flüchtlingshilfe, aber auch Schweizer Ausland, Departement des Äußeren.
Außendepartement, ja.
Genau. Ja. Die haben uns dann unterstützt. Eine Zeit lang. Und als erstes hat mein Vater irgendwie einen Kurs gemacht, als Grund, als unterstützt werden, Süßmost. Aber noch später, es ist ihm dann gelungen, mich für 2 Jahre in eine Schule zu stecken, die heute würden anti-autoritär heißen. Das ist die École d'Humanité, die ist übrigens deutschsprachig gewesen, nicht französisch, in Schwarzsee, genau in der Mitte vom Röstigraben. Und dort sind wir 1 Jahr mal geblieben. Und dann sind wir alle eingestanden, das war eine kleine Schule gewesen, und sind auf der Brünnig unglaublich schön. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen menschlicher geworden nach diesen Sachen. Und dann, wo ich glücklich genug war, hat mein Vater gesagt, nein, du lernst nichts. Jetzt musst du etwas lernen. Hat mich aus dieser Schule genommen und hat einen langen, langen Kampf geführt und gewonnen gegen die VSJF, Verein Schweizerischer Jüdischer Friedrichshilfen. Die haben uns wollen, die haben mich wollen schnell in eine Lehre stecken. Und uns beide, mein Vater und mich, sobald ich meine Lehre, Schuhreparatur oder so etwas gemacht hat, raus. Und mein Vater hat das nicht mitgemacht, er hat sich geweigert. Er hat viel Kämpfe gehabt mit denen. Zum Teil hat es mit den jüdischen Organisationen Leute gehabt, die das verstanden haben. Und zum Teil hat es Leute gehabt, die es nicht verstanden haben. Gutachten vom... Mein Vater hat das Knie gehabt. Das linke Knie hat man im ersten Krieg total kaputt gemacht. Russische Dumm-Dumm-Kugeln. Trotzdem haben die Organisationen, dass er so schnell wie möglich eine Stelle bekommt. Eine Zeit lang, wo ich noch in der Ecole d'Humanité war, hat er einen Schied gemacht, nämlich die Hilfsorganisationen haben ihn unterstützt. Und wenn sie finden, dass du es machst, komisch ist, das wird es noch komischer. Und zwar hat gesagt, was mache ich jetzt in der Schweiz? 6 Monate. Ich weiß nicht, warum 6 Monate. Ja, Uhr machen, nein, das ist nicht so leicht. Schocki, das ist ein bisschen viel wohl. Ich weiß jetzt, mit 50 Jahren gehe ich in eine landwirtschaftliche Schule und lerne, wie man Schweizer Käse macht. Und dann gehen wir nach Rumänien zurück und machen Geld.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Die wollen ja sicher Käse in Rumänien.
Wir sind nach Rumänien und sind nicht geblieben.
Also sind Sie noch einmal zurück auf Siebenbürgen?
Wir sind...
Nach dem Krieg?
Das ist etwa 2,5 Jahre, nachdem wir in die Schule sind. Sind wir nach Rumänien, haben uns umgeschaut, sind schwarz über Nacht über den Fluss gefahren worden von einem... Heute sagt man Roma und Sinti, ich sage immer noch in Rumänien. Und zurück dann mit Grenzwächtern, wo es gewinkt haben, wo wir nach Ungarn zurück sind, wo wir Wund hatten, also Erlaubnis hatten, und dann zurück in die Schweiz. Und dann hat allmählich mein Vater, doch, er ist ja gescheit gewesen, geschäftlich ist begabt gewesen. Ich weiß noch, wir sind mit 8 Biberpelz im Immantel, und mit 40 Marderpfels in seinem Mantel eingenäht gsi. Sehr heiß gsi und wir sind auch dick gsi. Und mit dem hat er seine erste Geschäft gegründet in der Schweiz. Und dann hat er allmählich Sachen gemacht, wo man in Rumänien wahrscheinlich gehängt worden wäre. Und in der Schweiz natürlich gang und gäbe sind, mit Banken geschafft. Die Banken haben ja nicht können selber rumänische Verwandte Geld bringen. Aber so jemand wie mein Vater hat das können organisieren. Und am Schluss hat er dann tatsächlich alle die Unterstützung, die wir bekommen, hat er zurückgezahlt. Und er hat zwar keine Niederlassung bekommen, aber wir haben Besseres bekommen. Wir sind nämlich 1960 sind wir Papierli-Schweizer geworden.
Ja, aber Sie sind ja nachher ins Gymnasium gegangen, oder, in Zürich?
Ja.
Wie haben Sie das geschafft? Ich meine, Sie sind ja nicht Deutsch, Sie müssen sehr schnell Deutsch lernen, oder?
Also, wir sind im Dezember 1944 in der Schweiz angekommen. Im März 1945 bin ich schon in dem Jugendalia-Heim gewesen und dann ich bin ja nicht sprachunbegabt. Und er hat schnell aufgelesen. Und dann in der Ecole d'Humanité, da war ich 2 Jahre gewesen, und dort war Umgangssprache Hochdeutsch gewesen, was leichter ist. Und dann hat es schon gelangt. Dann, als ich in Zürich war, bin ich 14 gewesen. Und ich habe natürlich nicht in der ersten Klasse, weil ich zahlt war. Ich habe auch nicht in der Klasse, die mir entsprochen hat im Alter, weil ich zu wenig Deutsch und zu wenig andere Sachen gewusst habe. Und dann habe ich halt, dann hat es eine kleine Privatschule, so eine Schnellbleichung gegeben, im Kreuzplatz noch ein bisschen weiter raus, nämlich Frau Dr. Held. Und der hat so, wie gesagt, eine Schule gemacht, selber organisiert, wo die Leute können Aufnahmeprüfung machen. Und ich habe mich die Aufnahmeprüfung nach ein paar Monaten mit der Frau Dr. Held am Generalgymnasium bestanden. Ich glaube, sie sind nett zu mir. Sie haben mir wahrscheinlich auch ein bisschen nachgeholfen.
Mhm. Ja gut, sie sind noch ein Professor geworden. Also, so falsch sind sie nicht gelegen. Sie haben schon recht gehabt. Ja. Sie sind nachher eben, dann haben sie das Gymnasium gemacht, Matura, und nachher haben sie Anglistik studiert in Zürich. Ja. Warum Englisch? Haben Sie dort schon gedacht, ich will auf England oder auf Amerika? Oder?
Mit England war es so, dass bei ungarischen, rumänischen Juden gibt es so ein mystisches Volk, wo sich Angelsachsen nennt. Kein Angelsachsen wüsste, was das ist. Mhm. Aber ein ungarischer Jude weiß es. Und bei uns war es auch immer so, so ein Traum von einer englischen Kultur. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist ja wunderbar. Und ich bin sprachbegabt, ja, aber schauen Sie mich mathematisch an, Flasche, sagt man dem, oder hat man zu euch zu ziehen.
Sagt man immer noch.
Sagt man, ja, das Wissen sind langsam.
Ja, genau, tun wir nicht ändern.
aber wie gesagt, ich habe mich zum Teil mit sehr guten Noten in der Sprache auf dem Wasser gehalten und wahrscheinlich der Anstand von der Lehrer. Nicht alle. Mhm. Wenn ich mal so geknitzt habe auf der Bank, ist der Vorrektor so und so hinter mir gestanden, zugeschaut und gesagt, und dafür genießt du Aufenthalt bei uns. Das kann ich anders sagen.
Wie ist das in der Schule? Wie ist man behandelt worden als Flüchtling damals?
Kein Mensch war böse zu mir. Mhm. Antisemitismus, sehr kleine Spuren. Mhm. Mich persönlich anständig behandelt und akzeptiert. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich die Sprache doch mehr oder weniger... Natürlich, in der Klasse hat man Hochdeutsch geredet, aber in der Pause hat man Schweizerdeutsch geredet und das angefangen dort zu lernen. Und ich glaube, zum Teil... Ist es ihnen auch irgendwie, hat es ihnen gefallen, irgendwie etwas Exotisches in der Klasse zu haben. Ich selber bin sehr ambivalent gewesen. Ich bin einerseits, natürlich habe ich die Schweizer beneidet, die haben da alles. Andererseits bin ich arrogant gewesen. Ich habe mehr gemacht als ihr. Das muss halt so sein.
Und haben damals ihre Schulkameraden, haben die gefragt, was haben Sie erlebt da in Deutschland?
Nein.
Und nicht.
Nein.
Verrückt. Man hat einfach nicht darüber geredet.
Nein. Warum? Keine Ahnung.
Wahnsinnig. He?
Sie haben natürlich gewusst, dass ich da etwas...
Schlimmes erlebt habe. Das haben Sie schon gewusst. Ja.
Ja. Wie genau, wie viel Sie gewusst haben, weiß ich nicht.
Ja.
Und es hat Sie nicht interessiert.
Und die Lehrer auch nicht. Die Lehrer haben auch nie gefragt.
Nein.
Das ist ja verrückt.
Das finde ich ehrlich gesagt gesund.
Ist wahr, hä?
Ja.
Würden Sie sagen... Da gibt ja immer so eine Debatte, ist es besser, wenn die Menschen, wenn sie so etwas Schlimmes erlebt haben, gar nicht darüber reden?
Take it for granted, ja.
Ist wahr?
Ich
also sie glauben, dass die Leute, die dann viel nachdenken, die kommen dann eigentlich gar nicht aus dem raus.
Also ich habe natürlich auch ein bisschen psychologische Behandlung. Ob das genützt hat, weiß ich nicht. Ich habe einen Bub, wo mir, die anderen in der Klasse, ein bisschen als sehr jung angeschaut haben. Aber das war mein erster Freund gewesen. Er hat mich zu sich eingeladen, wir haben gespielt. Dann ist er Konsul von Malta geworden in Zürich. Und läuft immer noch mit Heiratspropeller am Hals. Das war mein erster Freund gewesen. Und irgendwie bin ich dann assimiliert. Es gibt ein Wort dafür, sie mich befreit. Und zwar in der Klasse hat es eine kleine Clique gegeben, wo ein bisschen älter gewesen sind. Unter anderem, ich weiß nicht, ob der Name Walter Rentschler noch etwas sagt. Er hat vom
Gewerkschaftsbund, oder?
Ja.
Ja, und sozialdemokratischen Nationalrat.
Ja.
Das ist mit denen in die Schule.
Er hat seine Maturen können machen, weil er neben mir naja.
Ja, sie haben ihm geholfen. Das ist gut.
Ja, nein, auf jeden Fall, es hat so eine ältere Gruppe gehabt.
Ja.
Ein bisschen älter, der Rentschler und der andere etwa 5 oder 6. Und ich bin plötzlich in dieser Gruppe gehabt. Aber ich bin so, ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, Wir sind miteinander in den Kaffee gegangen, wir sind miteinander Skifahren, wir sind zusammen gewesen. Mhm. Und ich war wahrscheinlich das Schusshündchen von dieser Gruppe. Mhm. Und die haben mich auch wieder auf ihre Art akzeptiert, und ich sie. Und ja.
Und nachher haben Sie studiert in Zürich, aber wie sind Sie denn eigentlich auf England gekommen? Warum sind Sie noch auf England?
Also wie gesagt, ja, wir haben die Idee gehabt, dass England wunderbar ist. Mhm. Was es nicht ist, nicht einmal dann. Ich hab, natürlich, man hätte müssen ein Auslandsjahr machen als Anglist. Mhm. Ich wollte es sowieso machen. Mhm. Und zufällig hatte ich Gelegenheit, nein, das war der Snobismus von meinem Vater gewesen. Wenn die Schweizer Studenten so als Assistenzlehrer gehen, dann geht mein Sohn nach Cambridge. Und ich bin gegangen. Mhm. Und die haben alles bewundert. Mhm. Und zu der Zeit, das ist nach 2 Jahren an der Uni da passiert, wo ich ziemlich farblos war. Mhm. Nach einem Jahr in Cambridge bin ich mit mehr Farbe zurückgekommen. Mhm. Ich habe nämlich gesehen, wie man, was es so als studentische Subkultur gegeben hat. Mhm. Und ich habe nicht gemerkt, wie snobistisch, wie kleinlich eigentlich die wunderbaren Subkulturen sind. Mhm. Schon, weil die Gebäude sind doch so wahnsinnig schön.
Ist wunderschön. Cambridge ist wunderschön. Genau. Ich habe eben dort mal studiert, das ist wirklich wunderschön.
Wunderbar.
Schiersinnig, ja.
Und ich war also zurückgekommen, Zürich. Ja. Und dann ist, aber das darf nicht kommen. Das ist off the record. Allmählich hat es einen Spruch gegeben, Löb weiss alles.
Sehr gut. Ja. Also wie sie
ich weiß
so
nicht, ob das so gut
sind.
War.
Wie sie so arrogant sind oder wie sie einfach wirklich alles gewusst haben.
Das ist dann die letzten paar Jahre.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich angefangen, dann habe ich aber das Maul aufgemacht im Seminar und, und dann habe ich den Doktor gemacht und so. Mhm. Und ich bin ursprünglich für 1 Jahr jetzt eine Stelle gegeben für einen Deutschlektor. Mhm. Und zufällig, es hat viel mit Zufall zu tun, diese Sache. Der Lektor, den sie gerade angestellt haben, hat plötzlich geschrieben, nein, ich komme nicht, ich bleibe in Deutschland und werde jetzt Professor. Mhm. Aber dann haben sie gesagt, ja, da ist der Löb, der ist da. Mhm. Und er kennt den Englischlektor, der Tony Tholby, und ich rede mit einmal mit dem. Mhm. Und er hat gesagt, ja, er ist schon recht. Mhm. Und dann haben sie mir das Jahr lang als Lektor genommen.
Und dann sind Sie als ungarische Jude natürlich Native Speaker am Deutsch gewesen, oder? Das haben wir natürlich auch begehrt. Ja. Ja.
Und ich habe dann nicht so deutlich gemacht, dass ich zuerst Ungarisch geredet habe.
Klar, Sie sind deutschsprachig. Ja. Und nachher sind Sie einfach hängen geblieben, im Prinzip in England.
Und dann, nach ein paar Monaten, bin ich in der Mensa zu Mittag gegessen und der Dekan kommt und sagt, ich bleibe als Lecturer. Dann ich muss mich zu Mittag auflesen vom Boden. Mhm. Und er hat gesagt, nein, woher wüsstet ihr, dass ich überhaupt any good bin? Mhm. Ja, these academic reputations, they build up. Mhm. Das ist Schweinerei, ehrlich gesagt. Aber dann hat es die erste Cherche La Femme gegeben und Stelle hat mir gefallen und dann ist man von Jahr zu Jahr geblieben.
Mhm. Das war jetzt in Cambridge gewesen?
Nein.
Sind Sie da
aus Cambridge bin ich zurück und habe fertig gemacht und so. Und dann 2, 3 Jahre später, dass ich in Sussex gewesen.
Okay. Ja.
Und Sussex ist eine eingebildete Snob-Gesellschaft, und ich offenbar passt eine Zeit lang, eine neue Uni, wo alles neu war. Gebäude sind neu, Lehrpläne sind neu, und wir sind so stolz drauf. Mhm. Wenn ich jetzt drauf zurückschaue, es ist Maturklasse, höchstens an Niveau. Mhm. Es hat schon interessante Leute gehabt. Mhm. Es hat gescheite Leute gehabt. Es hat auch Snobs gehabt, es hat alles gehabt. Mhm. Aber mich hat es zuerst beeindruckt. Ich bin von Jahr bis Jahr geblieben, langsam, und zwar ist langsam gestiegen. Und wo sie gesehen haben, dass ich bald an der Pensionierung bin, haben sie gesagt, ich mache mir schnell. Und dann bin ich da als Professor geworden.
Sehr gut. Und was ist eigentlich denn so, wie soll ich sagen, die Identität? Sind Sie denn Schweizer gewesen? Engländer? Ungar oder Jud?
Ich glaube, ich habe mich stilisiert als Europäer. Mhm. Aber es ist auch echt bei mir. Mhm. Und zwar wegen dem bin ich seit dieser Brexit-Sache angefangen hat, so desillusioniert von den Engländern. Mhm. Ich meine, man sollte nur so verallgemeinern, aber es sind so viele von denen, dass man vielleicht doch kann. Also zum Beispiel, die Studenten haben meistens nicht gewusst, wo ich herkomme. Die haben gewusst, heute sagen mir noch ehemalige Studenten oder Kollegen, ja, wir haben gemeint, du sagst Schweizer. Mhm. Also ich habe nicht gross angemeldet, ich bin zwar Deutschlektor, aber ich bin noch qualifiziert. Mhm. Weil ich ja vielleicht noch besser qualifiziert bin als ein echter Engländer oder sogar Deutsche. Mhm. Ich bin naiv, eine naive Person tatsächlich. Und ich habe einfach nicht gesehen, was ein Snobismus Networking, was da alles eigentlich unanständige Sachen gibt. Mhm. Ich meine, es ist doch immer so, sobald es zur Frage von Beförderung oder Anstellung geht, dann kommt es schlecht aus allen Engländern.
Das ist immer so, ja. Bei mir auch.
Schon
allgemein so.
Schon, ich weiß. Und ich weiß nicht, ob ich in Zürich, na, das ist wirklich echt die Frage, ob ich als Full Professor geworden wäre in Zürich. Man weiß es nicht.
Das ist immer schwer zu sagen. Das ist immer
weiß ich nicht.
Aber wieso sind Sie jetzt zurückgekommen von England in die Schweiz? Was war da der Auslöser?
Ich bin zurückgekommen, weil ich allmählich festgestellt habe, dass England, also ich muss verallgemeinern, dass in einem englischen System die Leute Hüchler sind, verlogen sind, mehr als in der Schweiz, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch, das sage ich immer, ich habe mir das so zurechtgelegt, was ist der Unterschied? Ein Unterschied ist, dass die Schweizer Kompromiss machen, solange es geht. Engländer machen Kompromiss, wenn es spät ist.
Das ist eine gute Beschreibung. Es ist halt ein grosses Land. Ist ein grosses Land, oder? Ich glaube immer, die Schweizer sind natürlich kompromissbereiter, weil wir sind ja so klein. Und wir treffen uns ja immer zweimal im Leben, oder?
Wir sind auch wahnsinnig reich.
Ja, aber dann könnten wir es uns ja leisten, keinen Kompromiss zu machen. Dann könnten wir sagen, ja, schon gleich.
Stimmt auch.
Also ich finde, oder? Und ich glaube, es sind alle Europäer in kleinen Ländern sind ein bisschen so. Wie wir, oder? Die Dänen sind ein bisschen so. Die Holländer sind ein bisschen so. Weil es sind einfach kleinere Länder, kleinere Gemeinschaften. Da musst du irgendwo miteinander teilen. Die grossen Länder.
Ja.
Frankreich, Deutschland oder England, kannst du einfach mal sagen, komm, wir machen es jetzt so. Und die dagegen sind, sollen. Mhm. Oder? Aber.
Also, ich glaube, was ich entdeckt habe, ist die englische Hücherei und die englische Arroganz. Mhm. Und ich glaube, das kann man schon sagen.
Gut, Sie kennen es viel, viel besser, aber ich finde natürlich die Engländer super. Ich bin so, wie die Juden aus Siebenbürger, finde ich England super. Also von dem her.
Ich habe sehr wenig mit englischen Juden zu tun gehabt. Mhm. Sie sind mir auch vorgekommen, wie wenn sie so schlimmere Deutsche wären.
Ist wahr, ja.
Ja, sie sind, schon wieder gibt es zwei Klassen. Es gibt die reichen Juden in England, und von denen sind viele ursprünglich Deutsche gewesen. Mhm. Und dann gibt es die Schneider in Ostend. Mhm.
Die Ostjuden, oder? Ursprünglich.
Ja.
Wo in ärmer gewesen sind, ja.
Ja. Und es gibt natürlich die Lord so und so und Lord so und so. Ich glaube, das hat mich zurückgeholt. Was mich auch zurückgeholt hat, ganz einfach, ich glaube, das kann passieren. Man wird älter und man hat Heimweh über nach seiner Jugend. Mhm. Nicht so sehr nach dem Platz, aber nach der Zeit. Ich habe meine zweite Frau gehabt dabei, um die Zeit schon. Und wir sind einmal wir haben auf einen Bus gewartet, der uns von Kloten nach Zürich brachte. Das ist Tram schon. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, los, in zwei Wochen sitzen wir wieder da und müssen nach England zurück. Wie wär's, wenn wir jetzt in die Schweiz kommen? Mhm. Sie sagt, ja, let's.
Ja, super.
Das ist aber so. Ja, sie hat die Schweiz schon kennt. Wir sind Ski gefahren in der Schweiz und sie hat es gern gehabt. Und wir sind immer noch froh. Vier Jahre her.
Ja. Ja, Herr Löb, danke vielmals für das sehr interessante, sehr anregende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Beste. In Ihrem Alter muss man das sowieso, oder? Aber ich meine, Sie werden jetzt nochmal 20 Jahre in Zürich können leben, damit das noch gut wird. Nein, danke vielmals auch für das Vertrauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die Sommershow mit dem Ladislaus Löb, emeritierter Professor für Englisch und Deutsch, der jetzt wieder in der Schweiz lebt. Danke vielmals und auf Wiederhören.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Danke, ist mir sehr, ist, also, nein, ist wirklich sehr interessant gewesen.